ist, wo man sagen kann, ha, wir sind zwar 10 € teurer, aber dafür haben wir die sichereren Produkte. Und das gilt eben in dem Fall nicht. Deswegen muss es, also kann es gut sein, dass da die Produkte genauso unsicher sein werden oder vielleicht sogar noch schlimmer, wer weiß.
So, dann würde ich sagen, hören wir jetzt noch mal ein bisschen Musik und wir hören uns gleich wieder mit dem Thema Geschichte des Hackens und der Hacker.
gute Laune Musik heute von DJ Spock.
Ja, hier sind wir wieder und es geht, glaube ich, immer noch um das Thema Bedeutung des Hackers.
So sieht's aus, immer noch. Hoffentlich auch noch eine Weile. Ja? Hoffentlich bleibt dieses Thema auch noch eine Weile in der Luft bestehen und inspiriert vielleicht mal ein paar Leute. So wie es wahrscheinlich auch die Leute inspiriert hat, die Deckt mal auseinandergenommen haben, was das zweite gute Beispiel ist, wo man der Industrie mal ein bisschen Druck gemacht hat, waren übrigens teilweise genau die gleichen Leute, die WEP auseinandergenommen haben. Auch aus Darmstadt. Ja.
Auch schon Gast bei Zera da gewesen.
So sieht's aus. Das ist auch sehr interessant, weil da die, als die Veröffentlichung kam, glaube ich, die Industrie erstmal ein bisschen pisst war. Und übrigens, glaube ich, haben wir ein Projekt, das genauso heißt, fällt mir gerade ein, um da mal umzuschwenken. Ich streue das mal ganz kurz ein. Wir haben nämlich gerade ein Projekt, das nennt sich Pist. Wir suchen nämlich nach WLANs und versuchen die nach den Netzwerknamen so zu ordnen, dass man irgendwie in verschiedenen Straßenzügen vielleicht zum Beispiel eine Korrelation feststellen kann zwischen CDU-Wählern und SSID-Namen oder so. Ja, also da sind ganz interessante Aspekte und da sind wir gerade dabei. Wer sich da beteiligen möchte oder wer da auch noch ein paar Ideen hat, kann bei uns mal ins Wiki gucken. Da gibt es, glaube ich, auch schon wir sind da schon in der heißen Planungsphase. Aber kommen wir zurück. Wir waren bei Pist, das heißt die ganzen Leute, die da irgendwie entdeckt eigentlich rumgefummelt haben und das alles installiert haben, die waren dann natürlich nicht so gut drauf, als das rauskam. Ich glaube, es war auch irgendwie, das war ziemlich gut daran zu merken, dass die Reaktion war, dass die ganzen Angriffe relativ unrealistisch sind auf Deckt. Und das, also ein Punkt ist, es gibt ja kaum Leute, die irgendwie das Know-how haben, das so durchzusetzen und anzugreifen, ja. Also es gibt irgendwie nur 5000 Hacker, die auf einem Kongress waren, die es irgendwie live mitbekommen haben, dass es geht und dann auch gleich mit der entsprechenden Hardware versorgt worden sind. Und das zweite schlagende Argument, warum der Angriff unrealistisch ist, ist, dass es ja verboten ist. Ja, also das darf man ja nicht und deswegen macht das ja auch keiner. Im Endeffekt war es, glaube ich, aber dann doch so, dass die Industrie irgendwie gesagt hat, okay, ja, wir sehen, da gibt es ein Problem und wir patchen da jetzt hinterher und ich glaube, dass das Ganze jetzt irgendwie in einem vernünftigen Rahmen gerade sich bewegt, was ich so am Rande davon mitbekommen habe. Die Sache mit Deckt zeigt aber auch wieder, genau wie WEP damals, dass es eben funktionieren kann. Das Ganze hat natürlich ein Konfliktpotenzial. Das heißt, man springt für den Anwender quasi in die Bresche, hat aber dann im Endeffekt das Problem, dass man sich natürlich anlegt mit der Industrie, dass man irgendwie, niemand will schlechte Software machen, niemand will schlechte Produkte schreiben. Und in dem Moment, wo ich jemandem sage, hör zu, dein Produkt ist schlecht, dein Produkt ist unsicher, begebe ich mich mit dem natürlich so ein bisschen auf Kriegspfad. Ja?
Also ich habe da aber auch schon von Usern so Sachen gelesen. Ich glaube, auf Heise war das oder so, wo irgendwie Leute meinten, ja, könnt ihr nicht mal aufhören, die Krypto kaputt zu machen, dass man nicht ständig was Neues erfinden muss?
Ja, aber das ist, glaube ich, eher so eine Sache, die irgendwie aus Unwissenheit rauskommt und nicht ganz ernst gemeint ist, weil ich glaube, jeder User hat irgendwie einen Anspruch darauf, dass sein Produkt sicher ist, auch wenn er nicht versteht, was es damit Bewandtnis hat. Aber jeder User, wenn er ein Produkt kauft oder wenn er ein Produkt haben möchte, dann will er natürlich auch, dass das Produkt ein ausreichendes Maß an Sicherheit gewährleistet. Vielleicht nicht jetzt das High-End-Produkt, aber es soll schon so sein, dass es jetzt nicht mit trivialen Mitteln zu überwinden ist und dass irgendwie 5000 Hacker, die im Dezember dann irgendwie aus Berlin wieder in ihre Regionen fahren, alle mal Deckt mithören können oder so.
Übrigens, es wurden ab März die ersten sicheren Deckt-Telefone angekündigt.
Genau, also das zeigt nur nochmal, dass da reagiert wird und dass es eben wirklich was bringt. Ja? Weil wie alt ist diese Technologie schon? Keine Ahnung. Ja? Und jetzt guckt sich halt mal jemand an, hat sich jemand richtig angeguckt und forciert dadurch, dass das Thema in die Öffentlichkeit kommt und dass sich da eben was bewegt. Großes Problem, wie gesagt, wenn man sowas veröffentlicht oder wenn man da in Verbindung tritt mit den Herstellern, provoziert man so ein bisschen Abwehrmechanismus. Ja? Weil man sagt eigentlich indirekt jemandem, das, was du machst, ist nicht gut. Und das mag keiner hören. Ja, das kennt jeder von uns, wenn man irgendwo hingeht und ein Stück Code zeigt und irgendwie sagt, hier, cool, guck mal, super, habe ich gemacht, ja, finde ich voll gut. Und dann im Endeffekt reißt das jemand auseinander und sagt, ja, aber hier, wow, ja, das geht mal gar nicht.
Also
das
mit anderen Worten, hören. Für einen ist es Spielerei und für den anderen ist es aber bitterer Ernst, weil eventuell eine Existenz dran hängt.
Das sowieso. Also du musst natürlich damit rechnen, dass Leute, die in der Industrie sind, dass bei denen weit mehr dran hängt, als jetzt einfach nur der Spaß am Gerät, dass sie irgendwie was Schönes geschaffen haben und jetzt kommt jemand und rupft es auseinander, ja, sondern dass dann natürlich auch Existenzen dran hängen. Das heißt, man braucht nicht erwarten, dass wenn man irgendwie sowas veröffentlicht oder wenn man damit an die Öffentlichkeit geht, dass man da immer auf positive Resonanz direkt stößt und immer irgendwie direkt besagt kommt, hey, cool, dass du mir das sagst, toll, dass du irgendwie das meldest, finde ich gut, wir werden es verbessern. Das passiert natürlich auch, aber in der Regel ist es eben, niemand will was Negatives hören und es gibt da genug Kompensationsmechanismen, die irgendwie bei den Herstellern dann sagen, okay, ey, das ist jetzt Kritik, der meint's böse oder wie auch immer. Und das ist natürlich schlecht.
Ich finde es halt ein gutes Argument, halt Projekte Open Source zu machen, dass man halt sagt, okay, wir entwickeln was, wir stellen den Code zur Verfügung, dass jeder sich dann daran beteiligen kann, jeder seine Ideen reinbringen kann. Ich denke mal, wenn so Produkte auf den Markt kommen, die Closed Source sind, wo dann irgendwo ein Chip dann eben doch nicht angefasst werden darf oder irgendwie eingeschweißt ist oder irgendwas, meine, das ist ja meistens so ein Zeichen dafür, von wegen, aha, da ist irgendwie was nicht sauber, lass uns das mal ein bisschen direkter angucken und so weiter. Das ist ja irgendwie schon so, keine Ahnung, das deutet schon meistens darauf hin, dass da irgendwas ist.
Genau, also wenn jemand irgendwas verstecken will, dann heißt es in der Regel, ja, ich will es eigentlich nicht zeigen, weil ich könnte damit irgendwie einen Tiefschlag kassieren oder so. Da hast du vollkommen recht.
Genau, und deswegen ist halt in Projekten so, man muss es ja nicht in der großen Breitenmasse machen, aber wenn man halt mehrere Leute hat, die drüber gucken, also man die Masse der Leute, die halt Ahnung haben, die da drüber gucken, halt irgendwie Code-Review machen oder irgendwelche, weiß ich, keine Ahnung, beim Programmieren analytische Verfahren drüber laufen lassen, was es ja auch mittlerweile gibt, ja, dass die Forschung hingeht und sagt, okay, lass uns den Code halt vorher schon mal Syntax checken und hier das checken und in die Richtung, dann kann man ja auch Fehler vermeiden.
Genau, also irgendjemand hat auch mal geschrieben, dass ein großer Vorteil der Open-Source-Community ist, dass man eigentlich sehr viel mehr Debugger hat, die Arbeit für den Programmierer oder für das Kernprogrammiererteam sozusagen übernehmen, weil man eben gerade im Open-Source-Bereich öfter released, auch vielleicht mal eine unstabile Version released und die einfach bereitstellt und da sehr viel mehr Leute sind, die das Produkt mit verschiedenen Augen sehen und deswegen sehr viel schneller Rückmeldung geben können.
Und wenn man dann ein Modul fertig gebaut hat, was im Prinzip abgenommen ist aus der Gemeinschaft, sagt man wegen, okay, das ist ordentlich gemacht, mit ordentlichen Methoden, was weiß ich, auch Krypto-Verfahren, was man sagt, okay, man hat halt irgendwie einen Standard, der halt die nächsten 5 Jahre reicht, dann weiß man, aha, in 5 Jahren muss ich da wieder dann draufsetzen, weil in 5 Jahren ist halt eben das Ding auch geknackt und das halt eben mit einkalkuliert, finde ich, das ist ein ganz guter Ansatz. Man muss ja nicht das Rad nochmal erfinden, sondern man kann ja auch dann eben sagen, okay, aus so einem Projekt heraus immer wieder aufbauen, was Neues machen und immer wieder up-to-date bleiben, durch die Community, durch das Feedback von den Leuten, durch die Anzahl der Leute, die sich daran beteiligen. Ich glaube nicht, dass heute eine Firma sich hinstellen kann sagen, ja, wir haben 1.000 Leute oder 100.000 Leute, wir schaffen hier ein Produkt, wir haben das Wissen gepachtet und das funktioniert heute einfach gar nicht mehr.
Ja, ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und zum Thema konstruktiv was machen, also die, oder zumindest ein Teil der Leute, die an zum Beispiel der DECT-Attacke beteiligt waren, die waren ja auch an der Entwicklung eines Open-Source-GSM-Moduls beteiligt. Also die hatten auf der H letztes Jahr, Hacking at Random, zum ersten Mal eine Lizenz bekommen, wo sie dann tatsächlich ihr eigenes GSM, also ihr eigenes Handynetz, betreiben durften, ja, wo sie komplett eigene Software geschrieben hatten.
Genau, das zeigt jetzt zum Beispiel einen ganz klaren Vorteil, den Open Source hat, im Gegensatz zu Closed Source. Aber ich glaube dennoch, dass auch bei Projekten, die Open Source entwickelt werden, durchaus auch diese Mechanismen greifen. Das heißt, man erlebt es auch immer mal wieder, dass wenn man auf einen Entwickler zugeht und dem einfach Kritik entgegenbringt, dass das halt erstmal, also die Debatte, die man dann quasi vielleicht führt, ist eher auf einem Niveau von einem Streitgespräch oder einer Diskussion, anstatt auf dem Niveau von einem freundschaftlichen, hey, guck mal hier, mach das mal besser und ah ja, hast du recht. Also das heißt, häufig funktioniert das eben nicht so. Und gerade nicht im Closed-Source-Bereich und gerade nicht dann, wenn da viel Geld dahinter hängt.
Da habe ich aber auch schon Gegenteiliges beobachtet. Also viele der Leute sind zumindest über sachliche Kritik auch sehr erfreut, weil sie das Ganze ja aus Spielerei und aus Interesse an dem Thema an sich betreiben und nicht irgendwelche Wirtschaft oder zumindest nicht primär irgendwelche wirtschaftlichen Interessen dahinter sehen.
Und die Leute müssen ja nicht nur einfach nur Kritik üben, sondern können einfach dann einen Patch zum Beispiel schreiben.
Genau, das ist dann natürlich die perfekte Variante der Kritik.
Da hast du aber dann ein Problem, wenn es sich um Closed-Source-Software dreht, weil du da keinen Einblick hast. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel irgendeinen Bug im Internet Explorer findest, der heftig ist,
ja,
dann, ja, was aber leider jeden Monat passiert, sehen wir der Realität ins Auge, dann hast du durchaus das Problem, dass du dich mit Leuten beschäftigen musst, deren Job daran hängt, dass sie eigentlich ein Produkt sicher machen sollen, also ich gehe mal davon aus zumindest, ja, und dass du denjenigen sagst, dass sie eben Mist gebaut haben. In der Open-Source-Community mag das anders sein, aber die Produkte, die eben an die Otto-Normal-User gehen, ich spreche jetzt nämlich nicht von uns Geeks, die irgendwie es schaffen, einen Linux-Patch zu submitten oder irgendwie für eine kleinere Software einen Patch zu submitten, weil sie sowieso das beruflich machen, sondern ich rede von der breiten Community, die eben im Internet Explorer durch die Gegend surft zum Beispiel.
Jo, dann habe ich dich gerade falsch verstanden. Ich habe dich so verstanden, dass gerade in Open Source Kritik nicht gut ankommt?
Nein. Okay. Nein, das sage ich nicht. Aber ich sage nur, dass ich mir vorstellen kann, dass es da, also da gibt es auch Leute, wenn man denen Kritik nahe bringt, dass die reagieren da vielleicht jetzt erstmal nicht so empfänglich für. Und das ist auch ganz normal, weil man möchte eben keine Kritik hören. Man möchte eigentlich hören, dass das Produkt gut ist und dass man es gut gemacht hat und dass man seinen Job gut gemacht hat. Das ist einfach in uns drin. Ja. Und wenn dann eben noch dein Job dran hängt und dir jemand sagt, du machst auch noch einen schlechten Job, ja, dann bewegst du dich auf einer anderen Ebene. Das heißt, du musst aufpassen, wenn du irgendwie jemanden sagst, wenn du irgendwas veröffentlichst oder wenn du auf jemanden zugehst und sagst, du hast da ein Problem in deiner Software, dann bist du eher auf dem Niveau einer Diskussion. Das heißt, du musst auch die Regeln befolgen, die vielleicht auch für eine Diskussion gelten. Also du musst dich auch so verhalten. Du möchtest ja den Gegenüber überzeugen, dass da ein Problem besteht und dass Handlungsbedarf besteht. Das ist ja eigentlich alles, was du erreichen willst. Und in dem Moment, wo du jemanden sagst, du hast was schlecht gemacht und der erstmal die Firewall hochfährt und sagt, das kann nicht sein und da habe ich jetzt keinen Bock drauf und das mag ich eigentlich gar nicht hören, dann hast du ein Problem, weil du quasi dein Anliegen nicht umsetzen kannst. Und das ist ein großer Aspekt, den man auch beachten sollte.
Was hältst du denn von der Methode von Dan Bernstein? Also Dan Bernstein hatte mal einen Kurs an der Universität angeboten und damit irgendwie 10 Studenten oder so insgesamt, glaube ich, 30 Sicherheitslücken in Standard-Unix-Software gefunden innerhalb recht kurzer Zeit. Und hat gesagt, das ist an sich ein Verbrechen, dass diese Lücken existieren und deswegen informieren wir die Hersteller gar nicht, sondern posten das direkt auf Full Disclosure.
Das ist jetzt eine Diskussion, die quasi Jahre füllen könnte. Also wenn ihr mal keine Themen mehr für eine Sendung habt, macht das Thema. Da kriegt ihr, glaube ich, 40 Sendungen voll, weil die Diskussion Full Disclosure, Responsible Disclosure, was auch immer, ist eine ewige Diskussion.
Ja, also, gut, aber es wäre doch eine Alternative. Wenn der Hersteller nicht mit mir reden will, dann kann ich doch...
Das ist wieder ein anderer Punkt. Aber dazu musst du erstmal mit dem Hersteller reden und wenn du das getan hast, bist du eigentlich schon nicht mehr bei der richtigen Full Disclosure, sondern das Full Disclosure, das eine Extrem heißt für mich, du findest was, publizierst es, Punkt. Und wenn du aber den Hersteller kontaktierst und sagst, ich habe was gefunden, da ist was drin, und der Hersteller sagt, ist mir egal, dann bist du, also ich will nicht sagen frei, aber dann musst du halt einen Weg finden, wie du das vielleicht trotzdem noch verantwortungsvoll veröffentlichen kannst, ohne jetzt den ganzen Black Hats direkt die Daten an die Hand zu geben. Also ich halte nichts davon, so zu verfahren und einfach zu sagen, ich schmeiße es einfach ins Netz, alles, was ich finde, sondern ich finde schon, du musst dem Hersteller eine Chance geben, zu reagieren, weil das hat er einfach auch verdient. Ja,
ja, das ist eine große Frage. Also ich weiß durchaus von einigen Leuten, die es besser wissen müssten, die sich einfach einen Scheißdreck um Sicherheit scheren, ja, und sagen, interessiert uns gar nicht.
Das ist richtig, aber das, auf der anderen Seite gehst du vielleicht die Gefahr ein, dass, also was möchtest du denn bewirken? Du möchtest bewirken, dass der Hersteller sein Produkt sicherer macht.
So, zum Beispiel.
Und in dem Moment, wo du quasi Source Code veröffentlichst oder einen Exploit veröffentlicht, der irgendwie eine Lücke ausnutzt, ohne dass der Hersteller davon weiß oder du ihm die Chance gegeben hast zu patchen, bringst du eigentlich direkt die User in Gefahr, die dieses Produkt nutzen.
Unter Umständen schützt man aber sogar die User, denn es konnte ja gut sein, dass man selber eine Lücke gefunden hat, dass es irgendein Blackhead, sag ich mal, auch schon gefunden hat und das nur für sich, für seine Zwecke ausnutzt. Deswegen ist es letztendlich dann doch besser, dass dann das alle wissen, als vielleicht nur ein paar Leute.
Das ist klar, es sollen alle wissen. Also das heißt nicht, dass man quasi jetzt den Hersteller kontaktiert, dem sagt, hier, pass auf, ich habe was gefunden und wenn der sagt, interessiert mich nicht, dann verschweige ich das Wissen. Aber das ist natürlich vollkommen klar. Irgendwie muss diese Information an die Öffentlichkeit. Aber man muss eben erstmal den Weg gehen und den Kontakt suchen mit dem Hersteller. Wenn der Hersteller da auf Abwehr schaltet und irgendwie sagt, nee, habe ich keinen Bock drauf, dann muss man sich irgendwas anderes überlegen, wie man die verantwortungsbewusst diese Information an die Öffentlichkeit trägt. Also ich halte absolut nichts davon, einfach direkt loszupreschen und alles irgendwie zu veröffentlichen, um möglichst hohen Druck auszuüben auf den Hersteller, weil man selber eigentlich auch nicht weiß, in welcher Situation der Hersteller steht, wie es da gerade mit Manpower aussteht und ob der jetzt in 2 Wochen das Problem gefixt hat oder in 8 Wochen das Problem gefixt hat. Ja,
ja, wobei, da könnte ich vielleicht mal so einen Vergleich mit einem Autohersteller und Softwarehersteller, zwischen Autohersteller und Softwarehersteller machen. Wir möchten ja auch nicht, dass man irgendwie ein Auto kauft, das eben irgendwie gefährlich ist, das eine Sicherheitslücke hat. Und das soll bei Software auch nicht anders sein. Das kann ja auch, also das wird vielleicht niemandem das Leben kosten, wenn eine Software fehlerhaft ist. Vielleicht dann irgendwie Krankenhaussoftware oder sowas. Aber das kann auch schon böse Folgen haben für denjenigen, der die Software verwendet. Also ich finde schon, es ist wichtig, dass die Hersteller auch einen großen Druck haben, dass die auch wirklich alles versuchen, um die Software einigermaßen sicher oder das Produkt einigermaßen sicher zu machen. Oder am besten natürlich ganz sicher.
Ich denke, das ist ein sehr guter Punkt. Ich bin der Meinung, dass viele Hersteller einfach noch viel zu wenig unter Druck stehen diesbezüglich. Und was es die Frage betrifft, ob da Leben von abhängt, also ich habe mal das Kuckucksei gelesen von Clifford Stahl und da wurden durchaus Maschinen erwähnt, die am Internet hingen, beziehungsweise ich glaube, es war noch nicht das Internet, das war irgendwie das amerikanische Äquivalent zum BTX-Netz. Computer, die irgendwelche Strahler gesteuert haben, wo auch Patienten mit bestrahlt wurden. Also da ist durchaus, glaube ich, was Potenzial in der Richtung.
Aber das ist nämlich jetzt genau der Knackpunkt. Wenn du jetzt in diesem System eine Sicherheitslücke findest, dann gehst du doch nicht raus und erzählst jedem, wie du Patienten bestrahlen kannst von deinem Heimrechner aus.
Ja, sondern vielleicht doch in der Hoffnung, dass das Ding nicht mehr benutzt wird.
Ja, das ist aber, also ich glaube, dass du dich da ein Stück weit aus der Verantwortung stiehlst, das verantwortungsvoll zu machen und damit mit der Information verantwortungsvoll umzugehen. Also ich denke, du musst einfach sehen, dass die Information, die du hast, dir in dem Moment so eine Verantwortung auferlegt, dass du einfach erstmal die Kommunikation suchen musst und dass du erstmal probieren musst, das vernünftig zu regeln, weil du weißt nie, wer auf der anderen Seite sitzt. Und ich glaube, dass du es dir sehr einfach machst, wenn du sagst, ich veröffentliche das jetzt einfach, Punkt, und damit ist es nicht mehr mein Ding, weil genau das machst du damit.
Ja, genau. Also ich glaube auch nicht, dass ich zum Beispiel einen Exploit für eine Flugzeugsteuerungssoftware oder sowas veröffentlichen würde. Ich hätte nämlich keine Lust, dass dann plötzlich die Dinger vom Himmel fallen.
Genau, das ist auch immer so eine Sache. Es kommt natürlich immer drauf an, über was man redet. Ja, also wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, über einen Exploit redet, mit dem man GIMP ownen kann, also irgendein Bildbetrachter, und man da irgendwie ein ganz, ganz bestimmtes PNG dafür braucht oder so, dann ist das natürlich eine andere Kategorie. Also wenn ich sage, ich schaff's irgendwie, irgendwelche Bestrahlungsgeräte übers Internet zu steuern oder irgendwelche MRTs an- und abzuschalten oder so. Das ist natürlich, da muss man auch nochmal einfach, es ist eine individuelle Entscheidung und die muss man jedes Mal neu treffen. Vielleicht ist manchmal Full Disclosure wirklich ein Weg, aber ich bezweifle es in den meisten Fällen.
Nun ja, also du implizierst hier, dass ich irgendwie als derjenige, der was gefunden hat, in der Verantwortung steht. Ich bin der Meinung, dass der Hersteller in erster Linie in der Verantwortung steht, weil ich der Meinung bin, dass man durchaus viel mehr Wert auf Sicherheit legen kann, als zurzeit gelegt wird und dass da auch viel zu wenig Geld in die Richtung investiert wird. Und ich denke, dass Full Disclosure in vielen Fällen dem entgegenwirken kann, im positiven Sinne.
Ich denke mal, dass man auch Software irgendwann nach einer gewissen Zeit freigeben sollte, dass man einfach sagt, okay, man hat jetzt, wenn halt eben das Closed gewesen ist, dass man sagt, okay, nach 10 Jahren, jetzt machen wir den Code eben veröffentlichen, also veröffentlichen wir den Code, um halt eben aus den Fehlern dann zu lernen, die halt eben dann begangen worden sind und halt eben auch Sicherheitslücken endlich mal aufzuzeigen, die halt schon seit 10, 15 Jahren im Internet existieren, in irgendwelchen Protokollen, die vielleicht doch der eine oder andere weiß und die ausnutzt, irgendeine Regierung oder sonst irgendjemand. Und dass man eben da auch vorankommt, um eben was Neues oder das Ding halt voranzubringen. Ja.
Da hilft übrigens Open Source auch nicht in jedem Fall.
Nein, aber je mehr Leute drauf gucken und je mehr Leute halt wieder mal so ein Stück Code sich angucken und reviewen und wieder mal was machen oder halt eben die analytischen Verfahren, die Beweise halt anders geworden sind und dass man halt eben Standardsoftware hat, die halt eben über den Programmcode rübergeht und halt eben danach gucken, hilft das schon weiter, finde ich. Und bei den ersten Programmen, jeder weiß aus seiner Programmiererfahrung, man wird ja besser und man kann halt mit analytischen Programmen schon Fehler feststellen. Ja.
Naja, die wenigsten Leute, das ist, denke ich, auch einer der Probleme heute, dass sich die wenigsten Leute an die Anfänge des Programmierens erinnern, also an die Anfänge, wo sie das gelernt haben. Da hat man nämlich mit so schönen Sachen wie O-Notation und so weiter zu tun gehabt. Das kommt jetzt auch gerade aus dem Channel. Da wurde nämlich geschrieben, dass man ja Software beweisen kann, also theoretisch könnte man für jede Software einen mathematischen Beweis führen, der sagt, ja, die Software funktioniert immer so, wie wir wollen, oder die funktioniert nicht immer so, wie wir wollen. Nur das Problem heute ist auch die Komplexität. Das heißt, diese absolute Sicherheit ist meiner Meinung nach heute nicht zu erreichen, nicht bei der komplexen Software, die wir haben. Bei der NASA und ESA zum Beispiel, da wird wirklich jede Schleife und so weiter mit Onnotation bewiesen, was auch nicht immer klappt, wie wir an Beispiel der Ariane 5 vor ein paar Jahren gesehen haben. Die Möglichkeit besteht zwar, aber wie gesagt...
Ja, und was war da für ein Fehler? Da war einfach ein Umrechnungsfehler, ein
ja, genau,
metrisches Zahlensystem, ja, oder Zahlensystemfehler, ja.
Das war ein Überlauf, bedingt genau durch eine fremde Architektur, wo man einfach ein altes Programm, was gar nicht dafür vorgesehen war, plötzlich auf eine andere Architektur, die irgendwie einen breiteren Bus hatte, eingesetzt hat.
Ja, genau. Und das Interessante ist, dass die Programme an sich ja alle wiederum bewiesen waren, nur wieder die Kombination davon nicht, wo wir wieder bei der Komplexität wären.
Ja, wobei die Ausgangsdefinition dann falsch gewesen ist. Also ich weiß, dieser Brückenbau zwischen Deutschland und der Schweiz, wo halt eben die Schweiz und Deutschland halt eben die einen messen auf Mittelmeerniveau, die anderen auf Nordseeniveau, und das sind halt 21 Zentimeter Unterschied, da wird eine Brücke gebaut, 21 Zentimeter Unterschied, und dann sagt man, okay, haben wir festgestellt, wir korrigieren das, ja, dann korrigieren sie es in die falsche Richtung, und dann wird die Brücke fertig und hat 42 Zentimeter Unterschied, ja.
42?
Genau, 42.
Was für ein Zufall.
Genau.
Ich würde sagen, wir spielen jetzt noch ein bisschen Musik. Dafür muss ich aber noch den richtigen Knopf finden. Und da ist er auch schon. sind wir wieder.
Ja, wir haben noch ungefähr eine Viertelstunde zu erzählen, bis die Sendung wieder zu Ende ist. Mittlerweile haben wir wieder ein Neues im Studio, der sich jetzt auch dazu gesellen darf und ein bisschen mitreden darf. Nebenbei läuft der Chat und Private Messages und sonstiges. Wir diskutieren während die Musik läuft natürlich auch im Studio ein bisschen weiter über die Themen. Ich habe in einer Private Message von einer Freundin eine Mail bekommen, die gemeint hat, dass wir natürlich auch eine sehr hohe Abstraktionshöhe haben hier im Studio, dass natürlich hier Fachleute stehen und natürlich auf einem ganz anderen Level auch wieder diskutieren. Sie versteht ziemlich wenig. Sie meint, wenn sie nicht Englisch verstehen würde, dann wird sie noch weniger verstehen. Also es ist schwer, das Thema anzugehen, rüberzubringen, weil halt eben das Niveau halt unterschiedlich ist. Das ist das Problem, glaube ich.
Weil unsere Sendung ja auch für Nerds von Nerds ist.
In dem Fall, genau. Aber in dem, was wir gesprochen haben über Hacker, über die ganze Software und wie es so funktioniert, wie gesagt, Abstraktionshöhe, jeder hat seinen Einstiegspunkt, jeder hat seine Idee, was er umsetzt, sein Wissen, was er mitbringt. Und das ist unser Argument eigentlich für Open Source, sozusagen die Gesamtheit der Menschen oder dieser Leute, die unter einen Hut zu bringen, das macht's halt eben.
Da siehst du auch mal genau das Problem, dass du als Hacker hast, dass du versuchen musst, einfach die Informationen, die du durch dein Wissen hast, so runterzubrechen, dass ja auch ein Otto-Normalverbraucher das versteht. Und da sieht man halt ganz gut, dass wenn man da mal sich so ein bisschen reinfachsimpelt und da anfängt zu diskutieren, dass man halt da diese Strippe immer verliert oder die Gefahr läuft, immer das zu verlieren. Das ist auch ein großes Problem, mit dem wir natürlich auch zu kämpfen haben und mit dem wir umgehen lernen müssen, da einfach für den Otto-Normalverbraucher vielleicht auch ein bisschen erreichbarer zu werden. Das hat man ganz gut gesehen gerade. Was vorhin noch erwähnt worden ist, ist, dass die Industrie wesentlich mehr machen könnte, wesentlich mehr Geld ausgeben könnte und wesentlich mehr in Security investieren könnte.
Oh, wir haben einen Anruf. DJ, gehst du mal? Hat wieder aufgelegt. Ihr dürft gerne anrufen hier in der Sendung. Eben ist das Lichtchen angegangen für Telefonanruf. Wir nehmen euch sofort in die Sendung ran. Traut euch 06151 8700100. Entschuldige, bitte.
Kein Problem. Genau, also die Industrie ist selten präventiv tätig. Ja? Das hat natürlich verschiedene Gründe, das kann man sich jetzt auch zusammenreimen. Security ist teuer, Security braucht Leute, die es testen, da braucht man Konzepte, man braucht Leute, die sich damit auskennen und wenn man Pech hat, hat man keine Leute, die das irgendwie testen und sich damit auskennen. Das heißt, man muss das externe Wissen irgendwie wieder einkaufen. Das heißt, es kostet. Und für den Otto-Normal-Anwender sowie für den, sage ich mal, Normalentwickler ist Security immer so ein bisschen wie den Müll rausbringen. Ja? Also eigentlich will es keiner machen so richtig, weil das macht irgendwie den meisten Leuten keinen Spaß, mal uns ausgenommen. Und was auch ein ganz wichtiger Aspekt ist, was diesen Müllvergleich vielleicht so ein bisschen verdeutlicht, ist, dass wenn man Security liegen lässt, genau wie Müll, dann fängt es irgendwann an zu stinken. Ja? Und genau das ist das Problem. Häufig wird man eben erst tätig, wenn irgendwie der Karren an die Wand gefahren ist, sozusagen. Und habe da mal so ein paar Beispiele irgendwie aus 2009 zusammengetragen, wo irgendwie Kundendaten oder sonstiges weggekommen ist. Es ist relativ imposant, also wenn man nach großen Datenlecks oder verschwundenen Daten irgendwie sucht im Jahr 2009, dann findet man wirklich jeden Monat irgendeine imposante Zahl. Die könnt ihr alle mal selber recherchieren, da gibt es einige interessante Stories auch dazu, da gibt es auch eine ganz schöne Website, es gibt einige Webseiten, die sich damit beschäftigen, wo denn mal wieder Daten runtergefallen sind, also eine ist zum Beispiel datalossdb.org. Da hat man einen sehr schönen Graph über die Monate hinweg, wie viel Datenleaks es gab und auch so einen kleinen Live-Ticker, wo man dann sieht, was gerade jetzt wieder irgendwo weggekommen sind. Da sind die Zahlen also relativ imposant und da kann man eigentlich nicht davon reden, dass irgendwie die Leute sich wirklich drum kümmern, dass ihre Sachen sicher sind, dass sie auf ihre Daten aufpassen. Also da wird immer mal wieder was rausgetragen.
Möchtest du uns noch was abschließend zu unserer heutigen Diskussion sagen? Vielleicht eine Message mitgeben?
Ja, also auf jeden Fall brauchen wir Hacker. Ich meine, das ist uns wahrscheinlich sowieso klar, weil wir Hacker mit Leib und Seele sind und wir einfach das Leben und einfach uns da zu Hause fühlen. Genauso braucht aber unsere Gesellschaft Hacker, bin ich fest von überzeugt. Und deswegen meine ich, sollten wir, gerade was die Ausbildung der Hacker angeht, einfach mehr tun. Einfach mehr Leute mit ins Boot holen und da einfach mehr Brücken schlagen in die Öffentlichkeit und mehr Brücken schlagen zu dem Otto Normalverbraucher, dass wir eben aus diesem etwas schwarzen Licht vielleicht etwas besser dastehen.
Und was für eine schöne Überleitung, denn Goffer, es sollte jetzt um Chaos macht Schule gehen, habe ich das richtig verstanden?
Ja, das wollen wir uns aufsparen für nächste Woche. Wir haben jetzt noch ungefähr 8 Minuten, ich würde sagen, geht ans Telefon, ruft nochmal an hier in der Sendung, berichtet nochmal von euren Erlebnissen.
Ja, unter der altbekannten Telefonnummer 06151
87
00
100. Wir wollen zum Schluss auch noch mal ein kleines Announce machen, weil wir sind nämlich am Überlegen, Cera da ein bisschen userfreundlicher zu gestalten, was so die Sendezeiten angeht. Wir haben vor, Cera da jetzt 14-tägig zu machen. Sprich, wir haben so ein Konzept vorgelegt im Sender hier, dass wir immer am 2. und am 4. Donnerstag senden und dann in der Zeit von 21 bis 23 Uhr eine Kernzeit haben. Und wenn die Themen interessant sind und wir noch mehr zu berichten haben, dann darüber hinaus, dass wir halt dann in die Verlängerung gehen. Dazu könnt ihr uns auch gerne ein paar E-Mails schreiben, Wünsche, Kritik und so weiter äußern oder auch mal selbst hier im Studio vorbeikommen. Wir haben so einen kleinen Spaß. Jeder, der im Studio gewesen ist, kriegt bei uns im Channel eigentlich so Ob-Status. Das ist so ein bisschen das Zeichen, wer mal im Studio gewesen ist. Ja.
Und hier letzter Track noch, Knights of the Jaguar. Wir verabschieden uns gleich noch. Ich hoffe, es hat gefallen. das war's auch schon wieder für heute. Im Studio waren
der Goffer,
der Florian,
HC,
Dominik aus Mannheim
und Frameset.
Und für die Musik war DJ Spock heute verantwortlich. Wie gesagt, heute mit Techno Classics. Ich hoffe, es hat euch allen gefallen und ich hoffe, dass ihr zu unserer nächsten Sendung auch wieder einschaltet. Ansonsten informiert euch auf c-radar.de.
Dort steht dann auch, wann die Sendung stattfindet.
Genau, falls die wann anders stattfindet.
Und abonniert unseren Twitter-Stream c-radar auf Twitter.
Bis dann und gute Nacht.
Hier ist Radio Darmstadt.